Der Predigtext zu dem heutigen Sonntag steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, und handelt davon, dass Jesus Christus seinen Jüngern deutlich machen wollte, was ihnen allen durch das Kommen des Herrn in diese Welt geschenkt werden soll. Es geht um die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Wir glauben, dass es der Berg Tabor ist, dort im Norden Israels. Nach 6 Tagen kam Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und als die Jünger dies hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Es sollte deutlich werden und auch immer wieder für uns deutlich werden, dass all das, was wir Menschen zu unserer Seligkeit brauchen, in Jesus Christus ist. Nirgendwo anders wird das gefunden. Nirgendwo anders ist das göttliche Angebot vorhanden zur ewigen Seligkeit, zum Frieden mit Gott, zur Vergebung unserer Schuld. In der parallelen Stelle im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus mit diesen 3 Jüngern auf den Berg ging, um zu beten. Hatte es Jesus nötig, zu beten? Er wollte in seinem Gebet immer wieder zeigen: Ich schließe mich einfach der Sendung und dem Willen meines Vaters im Himmel an. Er hatte keine eigenen Wünsche, die er im Gebet hervorbrachte, sondern den Zusammenschluss mit dem Anliegen des himmlischen Vaters. Und diese Anliegen sollten hier auf der Erde doch spürbar und sichtbar werden. Allen Menschen soll geholfen werden. In Jesus Christus ist allein das Heil. Es ist der Name, den Gott den Menschen unter dem Himmel gegeben hat, in dem alle selig werden sollen, die es wollen. Darum sollen alle zu ihm kommen. Das Gebet ist eine wichtige Sache, auch im Leben der Gläubigen. Um einen geöffneten Himmel zu haben, der ja dann auf dem Tabor sich auch öffnete, müssen wir im Gebet Gott nahen. Wer nicht betet, hat keinen offenen Himmel. Er weiß auch gar nicht, was los ist im Himmel. Er weiß nicht, was los ist für ihn persönlich. Das Gebet schließt uns an das Unsichtbare an. Aber das Gebet lässt uns zufließen, was Gott für uns bereitet hat, was Gott durch uns wirken will, was Gott uns schenken will und immer wieder bestätigen will. Beten heißt doch, den Vater im Himmel ehren mit dem ganzen Sein unseres Lebens, ihn ehren. So sprach der Herr schon, der Schöpfer aller Dinge, durch den Propheten Malachi zu dem Volke Israel, Malachi 3, Vers 10, bringt alles, was ich euch befohlen habe, in mein Kornhaus. Ich habe gesagt, den 10. macht das genau. Bringt euch selbst, könnten wir neutestamentlich sagen, in die Gegenwart Gottes. Und dann prüft mich, ob ich nicht derjenige bin, der euch beschenken kann und will. Ob ich nicht derjenige bin, der die Fenster des Himmels öffnet und euch die Fülle des Segens gibt. Nicht das, was ihr denkt, was Segen sei, sondern was Gott weiß, was Segen ist und euch geben möchte. Jakobus, der Bruder des Herrn, der auch einen Brief schreiben durfte und der ja auch der Leiter der Gemeinde zu Jerusalem werden durfte, er schrieb an die Gläubigen, ihr habt sehr viel Mangel. Warum? Weil ihr nicht betet. Ihr bittet nicht, darum habt ihr auch nichts. Ihr tretet nicht in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, darum fehlt euch so vieles. Allerdings setzte er hinzu, in Jakobus 4, tatsächlich, irgendwie betet ihr schon. Aber ihr betet nur subjektiv. Das, was euch gefällt, wollt ihr haben, damit ihr es mit euren Lüsten, so schreibt er, verzehrt. Das sind nicht die Gebete, die wirklich uns in die Gegenwart Gottes bringen, sondern die Gebete, die den Himmel öffnen. Da, wo Gott der Redende und Beschenkende sein kann. Im Lukas-Evangelium heißt es, als sie sahen, dass auch Jesus betete, sagten die Jünger, lehre uns auch das richtige Beten. Ja, ich bin davon überzeugt, sie haben vorher auch gebetet. In verschiedener Weise brachten sie ihre Wünsche hervor, aber sie merkten, das ist nicht das. Lehre uns beten. Zeige uns, worum es eigentlich geht im Gebet. Und dann lesen wir in Lukas 11 dieses bekannte Gebet des Vaterunser, die vier Bitten, die Gott ehren. Du bist Vater. Ich nenne dich Vater, weil du mich als dein Kind führst. Ich ehre dich als Vater. Wir könnten ja auch das vierte Gebot anführen, du sollst Vater und Mutter ehren. Vater, du bist Vater. Dein Name soll geheiligt werden. Das ist mein Anliegen. Das ist dein Anliegen und das soll auch mein Anliegen sein. Dein Reich komme, nicht das, was ich mir an gutem Leben vorstelle. Dein Reich komme, ich will dich ehren. Und dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden, nicht der meinige. Verstehen wir? Da ist der Himmel offen, wenn wir Gott ehren, so im Gebet. Ein Glaubensbruder vor längerer Zeit erfasste dieses Gebet schon im Heiligen Geist. Er wurde ja mit 38 Jahren bereits in die Ewigkeit abgerufen. Er hatte schon so viel Freude und Erkenntnis erfahren innerhalb der 16 Jahre seiner Nachfolge Jesu, dass er vielen mutmachend sagen durfte, welche Herrlichkeit überhaupt in dem richtigen Gebet erscheint. Es handelt sich dabei um den Georg Steinberger. Er sagte zum Beispiel, die Seele des Gebetslebens ist die Liebe. Ist die Liebe. Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Ich liebe meinen Vater. Darum sind die Anliegen meines Vaters mir wichtig. Das Gebetsleben ist die Liebe, die ja doch in jedem Herzen des Gläubigen ausgegossen sein soll. Darin sollen wir treu bleiben, in der Gottesliebe, in seiner Liebe in uns zu ihm. Und dann sagt er, es ist doch wirklich leichter, treu zu arbeiten, als treu zu beten. Es ist leichter, treu zu arbeiten, in den äußeren Dingen, die wir verstehen, als treu zu seinem Gebet und die Anliegen Gottes in unser Herz zu lassen. Nur der Heilige Geist ist der Geist des Gebetes, von dem wir auch lesen im Propheten Sacharja, dass er einst auch über das noch blinde Israel ausgegossen wird. Der Geist der Kraft und des Gebetes, steht dort geschrieben. Der Geist des Gebetes. Wer kann beten? Durch den Heiligen Geist können wir beten und können die Anliegen Gottes geschenkt bekommen. Denn durch ihn empfangen wir die Gebete von oben, die dann auch nach oben steigen. Gott selbst muss uns eine Sache aufs Herz legen können, und zwar nicht durch die Not, sondern von Gott müssen wir unsere Gebetsgegenstände empfangen. Jesus ging ins Gebet und der Himmel öffnete sich und sein Gesicht verklärte sich, wurde hell und strahlte. Er war in Verbindung mit dem himmlischen Vater. Ein anderer Satz lautete noch von Steigenberger: Beten kann nur, wer vom Geist Gottes gelehrt ist und von demselben in Gottes Reichsgedanken eingeführt wird. Beten heißt eigentlich nur, die Anliegen des lebendigen Gottes im Herzen Raum zu geben. So wie es am Ende der Offenbarung heißt, dass der Geist und die Braut, das heißt die Gläubigen, die Gemeinde, zusammen dasselbe sprechen. Komm. Genau das, was der Geist will, spricht die Braut auch. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Ja, komm, Herr Jesus. Das ist die Kompatibilität mit dem, was Gottes Anliegen ist. Beten kann auch nur der, wer Gottes Wort in sich aufnimmt. Denn wer das nicht tut, hat bald keine Bestimmtheit mehr in seinem Gebet und auch keine Worte mehr zum Beten. Gottes Wort und Gebet gehören zusammen. Das hatte dieser Glaubensbruder in seinen doch noch relativ jungen Jahren alles schon im Herzen erfahren können. Und so wurde er mit 38 Jahren schon vollendet. Jesus ging auf den Berg mit seinen Jüngern und betete. Dann geschah Weiteres. Er zeigte die Wahrheit Gottes. Wir lesen auch im Lukas-Evangelium parallel dazu, dass sein Gewand so weiß wurde, wie es überhaupt kein Färber machen kann in dieser Welt. Ein Herrlichkeitsglanz sondergleichen, das kriegten ja die Jünger alles mit. Sie sollten feststellen, dass wenn man in der Gegenwart Gottes sein und leben will, muss man weißer werden als Schnee. Man muss sauber sein. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist also eine Predigt gewesen, was dort auf dem Berg Tabor geschah. Ein Hinweis dessen, was Gott, der Vater, den Menschen geben will, was er für sie zubereitet hat. Seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich, aber sie soll uns Menschen gegeben werden, so wir uns dem lebendigen Gott neigen und Jesus in unser Herz aufnehmen. In Johannes 17, Vers 24 betete ja auch Jesus für uns: Vater, ich will, dass die, die an mich glauben, meine Herrlichkeit sehen. Herrlichkeit, sie sollen nicht mehr in der Niederung umherlaufen und nur noch alles grau und grau sehen, sondern sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Das wünsche ich ihnen. Und das möchte ich, dass es so geschieht. Dann erschien plötzlich, so sahen es die Jünger, Mose und Elia. Sie wussten, dass es Mose und Elia war, obwohl sie noch nie gesehen hatten. Aber in dieser Verklärung Jesu sollte deutlich werden, dass Gott einen Plan hat. Einen Plan, dass der Mensch vom Tode befreit wird. Dass der Mensch auferstehen wird zum Leben, das sich wirklich lohnt. Denn Mose war ein Vertreter derer, die den Tod überwinden konnten im Glauben an Gott, indem der sein Leib aufgenommen worden ist aus der Niederung in die Höhe. Er ist ein Auferstandener von den Toten, der durchs Grab zunächst ging. Wir lesen im Judasbrief, dass eben der Engel Gottes kämpfte um den Leib des Mose, dass hier die Auferstehungshoffnung deutlich werden sollte. Und Elia ein Vertreter derer, die entrückt werden. Denn wir lesen von Elia, als er von dieser Erde genommen worden ist, sah der Nachfolgeprophet Elisa, dass ein feuriger Wagen vom Himmel kam und ihn aufnahm, den Elia, und führte ihn gen Himmel. Ein Bild der Entrückung. Eine Botschaft auf dem Berg Tabor: Ihr sollt auferstehen von den Toten. Die Auferstehung ist euch gegeben. Allerdings, diese Auferstehung geschieht nur, wenn Golgatha, wenn der Tod dessen geschieht, der eure Sünden bezahlt, der eure Sünden auf sich nimmt und sie aus dem Mittel tut zwischen dem himmlischen Vater und euch. In Johannes 12 sagte der Herr Jesus: Wenn ich dann erhöht werde am Kreuz, dann will ich alle auferwecken, will ich alle zu mir ziehen. Alle sollen leben vor mir. Das ist diese Botschaft. Die Voraussetzung ist also, dass wir die Liebe Gottes annehmen in Jesus Christus. Die Liebe Gottes, die er darin bewies, uns zu entlasten, zu entschulden, die Lasten auf sich zu nehmen und den Tod zu besiegen durch die Auferstehung. Die Einnahme dieser Herrlichkeit, das spielte sich alles dort mit auf dem Berg Tabor ab, kann allerdings nur durch Glaube geschehen. Durch Glaube und das Leben in der Heiligung. Wir lesen in der Heiligen Schrift auch: Niemand kann Gott gefallen, der ihm nicht glaubt. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass Gott diese Liebe ist und das alles in seinem Sohn Jesus Christus getan hat für uns. Und ohne Heiligung, die ja nur durch das Geschenk der Gnade, der Vergebung der Schuld geschieht, kann niemand Gott sehen, kann niemand einen geöffneten Himmel haben. Als dies alles geschah, da kam plötzlich eine lichte Wolke und bedeckte alle, die dort waren, Jesus und die Jünger. Und aus dieser Wolke kam ein Wort: Wenn ihr das Leben wollt, dann müsst ihr diesen hören. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, was er sagt. Das tut. Ihr müsst hinhören, wenn er euch Anweisung gibt, folgt im Glauben. Den sollt ihr hören. Schon bei der Taufe Jesu sprach der himmlische Vater vom Himmel her und sagte: Das ist mein lieber Sohn, der gefällt mir. An dem habe ich wohlgefallen. Allein nur an dem. Er hätte sagen können: An euch habe ich allen kein Wohlgefallen. Da muss ich erst was ändern. Aber an ihm habe ich Wohlgefallen, und wenn ihr zu diesem gehört, dann habe ich an euch auch Wohlgefallen. Und hier auf dem Berg Tabor: Ihn sollt ihr hören. Hört bitte nur auf ihn. Hört nicht auf eure Mitmenschen, was sie euch sagen, oder auf irgendwelche Religionsstifter. Hört auf ihn, auf Jesus. Denn das ist die Verbindung zum himmlischen Vater. Und später in Jerusalem, wo Jesus sagte: Vater, verkläre jetzt deinen Namen, kurz vor Golgatha, sagt der himmlische Vater: Ja, ich habe ihn verklärt und ich werde es auch wieder tun. Die Leute kriegten nicht mit, wer da redet. Sie spürten, aber irgendeiner redet vom Himmel. Sie dachten, es donnert vielleicht oder ein Engel redet. Aber es war die Rede des Vaters zum Sohn: Ich will auch die Vollendung geben für die Menschen, die ich liebe. Ich will nicht nur den Beginn geben zur Identifikation mit den Menschen, sondern auf dem Berg Tabor auch die Erleuchtung, wo das alles hinausführen soll, und auch die Vollendung durch Golgatha. Die ganze Verklärung geschah also nicht um Jesu willen, sondern um der Jünger willen, die dabei waren. die erfahren sollten, wozu sie berufen sind und auch andere Menschen einladen sollten. Sie hatten ja unterschiedliche Erwartungshaltungen. Da war ja Petrus, Jakobus, Johannes. Petrus, wir kennen sein Wesen. Er war ja jemand, der sich selbst vertraute in dem, was er tat. Er vertraute ja darauf, dass er wirklich Gott dienen kann und dass er etwas verdient von Gott für seine guten Taten. Dass er Jesus zur Seite stehen kann. Er vertraute darauf, er sagte, was du kannst, kann auch ich. Als sie auf dem See Genezareth einst waren und Jesus dort auf dem Wasser stehen sahen, sagte Petrus, ja, ich komme da auch raus. Wenn du willst, komme ich da raus. Ich kann das auch. Das sind Menschen, die von sich und ihrer Kraft sehr überzeugt sind. Und ich kann dich auch verteidigen, den lebendigen Gott. Ich kann für dich eintreten, wenn du willst. Im Garten Gethsemane zog er das Schwert und hieb dem hohen Priester das Knecht das Ohr ab. Ich will dich verteidigen, das mache ich. Du kannst mit mir zufrieden sein. So ein Mensch war da, aber er musste die Botschaft hören, du musst unter die Wolke kommen. Du musst in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Du meinst es gut. Aber da war natürlich auch der Jakobus, er war ja ein Rechtsprecher. Als Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien zog und die Samariter ihn nicht aufnahmen in einer Herberge, sagte Jakobus, anders als Petrus, er schlug nicht gleich rein, Herr, die verdienen eine Strafe. Und du brauchst nur was sagen, ich lasse Feuer oder auf die fallen. Die bringen wir jetzt alle um. Die verdienen eine Strafe, habe ich nicht recht? Ja, so sind wir Menschen oft gestaltet. Wir urteilen über andere und meinen Gott, einen Gefallen daran zu tun. Aber hier ist auch die Botschaft Jakobus, du musst unter die Wolke der Herrlichkeit kommen. Du musst in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater kommen. Deine Form der Rechtsprechung entspricht nicht der Wahrheit Gottes. Du kannst nicht recht sprechen. Aber da war auch Johannes ein Bild für diejenigen, die auf das warten, was Gott ihnen bereitet. Ein Hoffender. Ein Wartender, einer, der Ausschau hält nach dem, Herr, was tust du für mich? Alle waren, diese drei Leute, unter dieser Wolke. Und alle drei hörten die Botschaft, höre auf Jesus. Höre auf Jesus. Du, der du Gott immer dienen willst, aus eigener Kraft, höre auf Jesus. Du, der du urteilst über andere, welches Gericht ihnen zuteil werden soll, höre auf Jesus. Und du, der du hoffst auf Frieden in deinem Herzen, warte und höre auf Jesus. Wir merken, wir sind eingeladen, einfach diese innige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu suchen. Und als diese Wolkensäule, diese lichte Säule, plötzlich verschwand, blickten sie auf und merkten, wie wahr diese Botschaft ist. Sie sahen nichts mehr als Jesus allein. Mit anderen Worten, in ihm habt ihr alles, was ihr braucht. Alles, was ihr eben gerade erfahren habt, ist nur in ihm. In ihm ist die vollkommene Erlösung, das vollkommene Heil. In ihm ist der Zuspruch vom Himmel zur Erde, die Herrlichkeit Gottes für euch bereitet. In ihm ist der gangbare Weg durch die Zeit. In ihm ist auch die Erleuchtung über die Zeugnisart in dieser Welt. In ihm ist die frohe Botschaft für alle Menschen. In ihm ist die Liebe, die du brauchst, um auch andere lieben zu können. Du kannst sonst andere überhaupt gar nicht lieben. Der Mensch liebt sich selbst am meisten. Ja, aber wir dürfen andere lieben. Und das ist in ihm. Sie sahen niemand als Jesus allein. Allerdings, sie schafften es noch nicht, diesem Aufblick Folge zu leisten, indem sie dann aufstanden. Jesus musste sie anrühren. Auch diese Gemeinschaft ist wichtig. Jesus Christus muss dich anrühren können. Er versucht es vielleicht schon lange, durch Lebenssituationen, wo er zu dir reden will. Die Frage ist, ob du dich gerne anrühren lässt durch ihn und auf seine Führung achten willst. Er rührte sie an und sagte, hab doch keine Angst, fürchte dich nicht. Wenn du das tust, was du eben erlebt hast, in der Verherrlichung vor dem himmlischen Vater, dann brauchst du doch keine Angst mehr zu haben. Ich bin doch da. Alle Tage bin ich für dich da. Und als er das sagte, richtete er sie auf. Jesus allein genügt. Er hilft allen zum wahren Leben. Er tröstete die Jünger und er nahm sie weiter mit auf seinem Weg. Bis nach Golgatha. Und setzte sie dann ein als Botschafter an seiner Stadt, um all das Erlebte zu sagen. Du sollst einen geöffneten Himmel haben, für dich ganz persönlich. Du sollst angeschlossen sein an die Aussagen und Wünsche des himmlischen Vaters, indem du in seinem Glanz froh bist. Du sollst völlig frei werden von all deinen Schulden, deinen Belastungen. Du sollst so hell und weiß werden, wie es kein Weiß in dieser Welt gibt, damit du zu der Herrlichkeit und der Reinheit Gottes passt. All deine Sünden sollen dir vergeben sein und du sollst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jesus Christus ist für dich da. Und das soll bei dieser Verklärung, sollte das deutlich werden und auch uns neu, die wir jetzt wieder in die Vorpassionszeit gehen, um neu für uns ganz persönlich zu erleben, was hat Gott eigentlich in Jesus für uns getan? Was hat er für mich getan? Und vielleicht die persönliche Rückfrage zu stellen, warum bin ich traurig, verzagt und ängstlich? Wenn ich doch Jesus habe, dann habe ich doch alles. In einem Lied heißt es so wunderbar, diese Aufforderung, blicke nur auf Jesus, Seele, eil ihm zu, der für dich gelitten, der gibt dir Fried und Ruh, er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Das ist die Botschaft, die hier im Norden Israels den Jüngern und somit darüber hinaus allen Menschen gegeben werden soll. In Christus hast du das Leben. Darum öffne dein Herz für ihn, für sein Leben, für seine Anliegen. Dann werden auch deine kleinen Anliegen nicht unversorgt bleiben. Amen.